Ein Unterschied ist aber, dass pro Quadratmeter laut EU Bioland und Naturland 6 Legehennen gehalten werden dürfen und bei Demeter sind es nur 4,4, was auch immer die Komma 4 bedeuten soll, also so ein 0,4 Huhn.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll.
Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich freue mich, ich habe Bock, ich habe sehr viel recherchiert für diese Folge, denn ich möchte euch ein bisschen weiterhelfen bezüglich der ganzen Siegel, Etiketten, Zertifizierungen, ist das ein Wort? I don't know. Zertifikate, die es da draußen so gibt. Worauf sollte man achten? Was ist cool? Was ist eher nicht so cool? Ist Bio gleich Bio? Was bedeutet eigentlich dieses Veganer-Zeichen? Und so weiter und so fort. Weil ich habe so das Gefühl, da kann man auf jeden Fall gut durcheinander kommen. Zumindest ich komme da manchmal oder bin da immer relativ durcheinander. Und irgendwie, es gibt halt so viele Unternehmen, die so viel Greenwashing betreiben, dass man da manchmal auch einfach, ja, den Überblick verliert und dann glaubst du den und dann ist es aber doch nicht so und dann bist du so, scheiße, welches Siegel kann ich denn jetzt noch mit guten Gewissens kaufen? Ja, wir wollen den Dschungel ein bisschen lichten heute. Ein bisschen gucken, was man für Siegel, worauf man achten sollte. Ich hoffe, dass das ganz gut funktioniert, auch wenn das jetzt nur eine Podcast-Folge ist und kein Video oder so, also ihr die Siegel nicht seht. Aber ich werde versuchen, sie zu beschreiben. Das meiste kennt ihr wahrscheinlich auch. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit diesen ganzen Bio-Zeugs. Bio ist ja so eine Sache. Ich sage immer, dass ich persönlich schon meistens in, sagen wir, 85% der Fälle auf Bio achte. Gerade was Obst und Gemüse angeht. Aber gleichzeitig sage ich auch immer, Biofleisch bringt nichts. Es gibt, ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr da noch ein bisschen genauere Dinge erfahren wollt. Aber sonst werde ich auch heute ein bisschen Aufklärung zu dem Thema leisten. Erstmal, was ihr wahrscheinlich alle kennt, ist das offizielle Bio-Siegel der Europäischen Union für Produkte aus ökologischer Erzeugung. Das ist dieses grüne Rechteck, da ist ein Blatt aus so weißen Sternen da drauf. Das ist so dieses EU-Bio-Siegel. Bedeutet, die Produkte, die das tragen, da werden die Regeln der EU eingehalten. Und wenn das Produkt aus Deutschland ist, dann kann da zusätzlich noch die deutsche Version drauf sein. Das ist dieses Sechseck, wo so Bio da drin steht. Also, ich denke, ihr kennt das alle. Das ist auch, glaube ich, das, wo ich so am meisten drauf achte, I would say. Wobei oft gucke ich auch einfach nur, ob Bio überhaupt irgendwo steht. Und das muss nicht mal unbedingt dann ein Siegel sein. Aber das ist so das, was man auf jeden Fall kennt. Problem ist aber, Kritiker sagen, dass dieses Siegel nicht streng genug ist. Deshalb gibt es dann auch noch verschiedene Verbände. Bioland, Naturland und Demeter sind so drei. Wahrscheinlich kennt ihr die alle. Ich finde, Demeter kennt man am meisten. Also ich kenne Demeter am meisten davon, sozusagen. Also das kommt mir auf jeden Fall sofort in Gedanken. Wenn ich das höre, soll auch somit das strengste sein. Aber schauen wir uns die doch mal genauer an. Erstmal, in Deutschland ist jeder 10. Hof ein Biohof, das sind ungefähr 30.000 und davon gehören so die Hälfte zu einem dieser Verbände. Jetzt haben die natürlich einige Unterschiede, aber auch einige Gemeinsamkeiten. Und besonders bezüglich Tierhaltung haben die drei Verbände, Bioland, Naturland und Demeter, eigentlich genau die gleichen Vorstellungen davon, was artgerechte Tierhaltung ist, wie auch das der EU-Verband, also dieses EU-Label. Ein Unterschied ist aber, dass pro Quadratmeter laut EU Bioland und Naturland 6 Legehennen gehalten werden dürfen und bei Demeter sind es nur 4,4, was auch immer die Komma 4 bedeuten soll, also so ein 0,4 Huhn, geil. Ich glaube, wenn es nicht Bio ist, sind es 7 manchmal, nee, Bullshit, vergesst, was ich sagen wollte. Da sind so zum Beispiel Unterschiede dort. Dann EU-zertifizierte Betriebe, also mit diesem EU-Siegel, die können auch ihre Kühe und Rinder das ganze Jahr mit Silage füttern. Das ist konserviertes Futter Und bei den Verbänden geht es nicht. Da muss es immer im Sommer frisches Grünfutter zu fressen geben. Und bei Junghennen sind Auslauf- und Biofutter vorgeschrieben. Die EU macht da halt keine Angaben. Das finde ich zum Beispiel, also wenn du halt sagst, ja, ich kaufe nur Biofleisch, wenn es diese EU-Siegel hat, ja, zum Beispiel sowas ist denen halt auch scheißegal. Ist halt kein Unterschied. Dann ist auch, wenn die Tiere krank sind, das ist ja so ein ganz, ganz großes Problem mit den Antibiotika bei Tieren. Da wird ja so extrem viel Antibiotikum eingesetzt, Antibiotika, dass auch davon ausgegangen wird, dass der Mensch, der das dann immer isst, irgendwann eine Resistenz dagegen entwickelt. Super, super gefährlich. Ich werde dazu vielleicht nochmal irgendwann eine eigene Podcast-Folge machen. Auf jeden Fall, bei Bioland, Naturland und Demeter ist es so, dass wenn die Tiere krank sind, die Bauern zuerst Naturheilverfahren und Homöopathie anwenden müssen. Und erst wenn das nicht hilft, dann kommen so die klassischen Medikamente zum Einsatz. Die EU macht dazu aber keine Angaben. Das heißt, auch wenn du sagst, ja, Biofleisch, bla bla, mit EU-Siegel, kann trotzdem den Tieren voll viel Antibiotika verabreicht werden. Und was ich besonders krass fand, es ist ja auch oft so, dass die Tiere verletzt werden. Also zum Beispiel werden ihnen die Hörner abgeschnitten oder die Schwänze von den Ferkeln werden entfernt. Also die Ringelschwänze. Damit die sich nicht gegenseitig verletzen, wenn sie auf engem Raum zusammenstehen. Das ist doch schon mal gestört. Anstatt darüber nachzudenken, dass man sie nicht auf so engem Raum zusammenstellt, verletzt du sie auch noch, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen können. Es ist einfach nur so pervers. Anyways. Auf jeden Fall ist das so richtig verboten nur bei Demeter. Also sogar bei Naturland und Bioland ist es nicht so richtig verboten. Also auch nicht erwünscht so, aber weil es ein Eingriff in die Natur ist. Aber so richtig verboten halt nur bei Demeter, wo ich mir so denke, wow, das ist doch so gestört. Sogar Leute, die so, oh, wir sind Bio und verbannt und bla bla bla. Sogar da kann es halt vorkommen. Und das ist für mich schon mal so ein Punkt zu sagen, es macht keinen Unterschied, ob du dein Biofleisch kaufst oder dein Dingsfleisch. So, es ist gut gemeint, ja, aber look at it. So, es ist nicht wirklich anders. Wo aber jedoch einige Unterschiede bestehen, gerade zwischen überhaupt Bio und kein Bio, ist bei Pflanzen. Und deswegen achte ich bei Pflanzen, die ich kaufe, darauf, dass sie Bio sind. Nämlich sind chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel im Biolandbau komplett verboten. Eigentlich aber zumindest. Weil das EU-Siegel macht Ausnahmen für Obst aus dem Mittelmeerraum. Die Verbände machen das aber nicht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall in Zukunft, oder ich möchte in Zukunft auch, hui, hier ist gerade laut. Ich möchte in Zukunft auch darauf achten, dass ich wirklich nicht nur dieses EU-Siegel kaufe, sondern dann am besten Obst und Gemüse, soweit vorhanden natürlich, mit einem Siegel von so einem Verband, also Demeter oder Naturland oder Bioland. Weil das finde ich schon irgendwie wichtig. Wobei, so oft kaufe ich Obst aus dem Mittelmeerraum auch nicht. Naja, egal. Dann ein beliebtes Ökomittel gegen Krankheiten ist Kupfer, ist aber schädlich für den Boden, wenn es zu hoch dosiert ist. Und die Verbände, die erlauben nur halb so viel, wie die EU es erlaubt. Also auch ein guter Punkt. Und von verarbeiteten Lebensmitteln, da erlaubt die EU 53 Zusatzstoffe und Bioland und Naturland ist es nur die Hälfte und bei Demeter sogar nur 13 Zusatzstoffe, finde ich auch ziemlich cool. Wobei man dann natürlich auch mal selber drauf gucken kann, irgendwie hinten. Und wenn es einem zu viele Zusatzstoffe sind, dann kauft man es halt nicht. Was ich aber krass finde, dass du, wenn du ein Produkt kaufst, wo Bio draufsteht, muss es nicht 100% Bio sein. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Sehr heftig. Bei Naturland und Bioland muss es schon 100% Bio sein. Bei EU und Demeter genügen aber 95%. Und das heißt, wenn ein Lebensmittel zum Beispiel zusammengesetzt ist aus verschiedenen Sachen, dann müssen nicht alle Inhaltsstoffe davon Bio sein. Das ist schon ganz schön krass. Wenn das so da draufsteht, dann geht man ja eigentlich davon aus, dass das komplette Produkt Bio ist. Aber scheinbar nicht. Deswegen auch wieder hier Naturland und Bioland, da muss es 100% Bio sein. Hätte ich irgendwie bei Demeter erwartet, dass es auch ist, aber anscheinend nicht. Naja, so, dann verpackungstechnisch ist es bei Bioland so, dass sie versuchen, Aluverpackungen zu vermeiden. Demeter verbietet chlorhaltige Verpackung und Naturland verbietet beides. Also auch ganz cool, aber kann man halt natürlich auch selber darauf achten, welche Produkte man kauft. Was bei allen diesen Bio-Siegeln gleich ist, ist, dass sie einmal im Jahr kontrolliert werden. Also ziemlich streng, das wird das Ganze genommen, was ich sehr, sehr cool finde. Und ich werde euch nochmal eine Tabelle verlinken. Da ist so eine bessere Übersicht. Da kann man nochmal sehen, welches Siegel hat jetzt was. Und da sind auch noch mehr Siegel, als die ich jetzt hier gerade erläutert habe. Ja, so viel zum Thema Bio. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr darauf achten. Das Ding ist halt, ich glaube, dass wenn man so im Supermarkt einkaufen geht, ist nicht immer unbedingt was von diesen Verbänden da. Das ist so das Ding. Aber gut. Kommen wir zum nächsten. Ist auch sehr wichtig, dass so Siegel, die aus fairem Handel zeigen. Besonders bei Kaffee gucke ich da immer. Und bei Kakao und Schokolade, da sieht man da oft dieses Fairtrade-Siegel, dieses blau-grüne Viereck. Oder eigentlich ist es ein schwarzes Viereck mit so einem blau-grünen, was ist das, Yin und Yang, aber irgendwie anders, I don't know. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, das, was halt immer auf Kaffee und so drauf ist. Oder nicht immer, aber auf manchem, dem hat er gekauft. Und das ist ganz cool, weil diese Worte fair oder aus fairem Handel, die kann theoretisch jeder auf sein Produkt drucken, ohne sich an irgendwas zu halten. Also es ist nicht geschützt, kann man einfach draufdrucken. Greenwashing, Verbrauchertäuschung wollen wir nicht. Deswegen immer auf dieses Fairtrade-Siegel gucken. Das hat nämlich soziale und wirtschaftliche Kriterien. Die Kooperationen mit den Bauern sind langfristig und es gibt auch einen Mindestpreis, der alle Kosten decken muss. Außerdem werden Gewerkschaften gefördert, Kinderarbeit und Diskriminierung sind verboten. Und es gibt bei dem Fairtrade-Siegel auch einige ökologische Vorgaben, zum Beispiel keine Gentechnik und Verbote für bestimmte Pestizide, aber die Anforderungen daran sind weit unter denen der Bio-Siegel. Deswegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Bananen oder so kauft, immer Fairtrade und Bio am besten. Das ist super cool. Also natürlich immer noch nicht super cool, weil Bananen sind immer noch nicht aus Deutschland leider, aber besser als reguläre, konventionelle Bananen. Dann gibt es auch, und das wusste ich auch nicht, voll cool, von Naturland gibt es auch ein Siegel Naturland Fair. Aber um das Siegel zu bekommen, müssen die Lebensmittel auch das Bio-Siegel von dem Verband tragen. Und im Gegensatz zu Fairtrade zertifiziert Naturland auch Lebensmittel aus der EU, zum Beispiel Milch. Also juckt mich jetzt nicht, aber dass ihr Bescheid wisst. Und nicht nur importierte, weil Fairtrade zertifiziert nur importierte Lebensmittel. Und sonst ist das, sind die Kriterien so ähnlich wie bei Fairtrade. Dann gibt es noch UTZ-Certified, wahrscheinlich Englisch, findet man vor allem auch bei Kakao und Kaffee. Und das Ziel von diesem Siegel ist es, die Bauern so zu unterstützen, dass sie effizienter produzieren und dadurch mehr verdienen können. Es gelten auch da die sozialen Standards, so Verbot für Kinderarbeit und so weiter. Kritiker bemängeln aber, dass die Bauern keine festen Mindestpreise halten und die Umweltvorschriften weniger streng sind als bei anderen Siegeln. Also dann würde ich persönlich immer eher auf Fairtrade gucken und ich werde mal Ausschau halten nach dem Naturland-Fair-Siegel. Das habe ich nämlich noch nie gesehen. Was manche Unternehmen auch machen, ist ein Label selbst zu entwickeln und dann selber festzulegen, was fairer Handel bedeutet. Und dabei sind die natürlich dann noch ein bisschen strenger als Fairtrade und Naturland. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das kennt, Gepa ist ein Beispiel dafür. Oder auch Rapunzel, die Naturkost herstellen, die haben auch ein eigenes Siegel, das heißt Hand in Hand. Und diese beiden sind zum Beispiel auch von der Stiftung Warentest als glaubwürdig eingestuft. Also kann man auch drauf gucken. Ziemlich, ziemlich cool. So, was gibt es noch für weitere? Natürlich, hätte ich ja nicht auch als erstes nennen können, das Vegan-Vegetarisch-Siegel kennt man. Also einfach dieser runde gelbe Kreis, da drin ist ein grünes V. Kennzeichnet alle vegetarischen bzw. veganen Produkte. Allerdings, sobald Spuren von etwas nicht veganem in einem Produkt enthalten sind, steht da, soweit ich informiert bin, nicht dieses Veganer-Siegel drauf, obwohl das Produkt an sich vegan ist. Das müsste man vielleicht noch dazu sagen. Was man außerdem kennen könnte, ist die Veganblume, also diese Blume, wo dann vegan da drunter steht. Also quasi die Blume kommt aus dem V, ihr kennt es mit Sicherheit. Das ist auch ein Siegel für vegane Produkte. Es zeichnet einzelne Produkte aus, keine ganzen Unternehmen und die Unternehmen können dieses Siegel halt für veganfreundliche Produkte anfragen. Die Kriterien, die dabei erfüllt werden müssen, sind zum einen, dass in der Produktion und im Endprodukt halt keine tierischen Produkte, Nebenprodukte oder Rohstoffe verwendet werden dürfen. Dann dürfen keine Tierversuche durchgeführt werden, auch nicht von Dritten, also involvierten Dritten. Und wenn gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten sind, müssen die gekennzeichnet werden. Außerdem dürfen die nicht tierischen Ursprungs sein. Und was ich auch cool finde, es ist verpflichtend, vegane und nicht vegane Nahrungsmittel getrennt zuzubereiten. Also die Oberflächen von Küchengeräten, die Oberflächen und die Küchengeräte müssen immer vor der Zubereitung von veganen Produkten gründlich gereinigt werden. Das finde ich ziemlich cool, ist ja bei manchen Betrieben nicht der Fall. Genau, dann für Kosmetik und sowas gibt es das PETA-Siegel für tierversuchsfreie Kosmetik. Weil gerade bei Kosmetik habe ich oft den Eindruck, dass einfach hinten vegan draufsteht. Aber das ist theoretisch natürlich auch kein gesicherter Begriff, weil man kann darunter ja auch verstehen, dass es einfach keine tierischen Inhaltsstoffe gibt, aber trotzdem könnten da Tierversuche sein. Also generell natürlich nicht so, vegan heißt keine Tierversuche, aber ich habe das schon erlebt, dass das da irgendwie dann drauf stand, aber dann waren es doch Tierversuche. Oder, da kommen wir gleich auch noch zu, die Firmen haben dann trotzdem nach China verkauft, wo man halt Tierversuche, wo die verpflichtend sind. Deswegen finde ich immer das PETA-Siegel einen sehr, sehr, sehr guten Anhaltspunkt. Das ist so ein kleiner Hase mit rosa Ohren, ganz süß. Und es gibt eine Liste noch mit hier tierversuchsfreier Kosmetik von PETA, die werde ich natürlich auch verlinken. Da schaue ich persönlich auch immer drauf, weil die sehr, sehr, sehr streng ist und die Unternehmen müssen es alle PETA versichern, dass sie keine Tierversuche durchführen. Und was halt noch ein bisschen strenger ist als beim allgemeinen europäischen Kosmetikvermarktungsverbot. Nochmal von vorne der Satz. Beim allgemeinen europäischen, bei der europäischen Kosmetikverordnung, da gilt auch ein Verbot, dass man halt keine Kosmetik vermarkten darf, die oder deren Inhaltsstoffe an Tieren getestet wurden. Aber es gibt zwei Punkte, wodurch das ein bisschen, ja, Grauzone, so eine kleine Grauzone entsteht. Erstmal die europäische Chemikalienverordnung, REACH, also weiß nicht, ob man es ausspricht, keine Ahnung, die verlangt teilweise Tierversuche, sowohl bei Inhaltsstoffen, die rein kosmetisch sind, oder auch bei Inhaltsstoffen, die auch in anderen Produkten vorkommen können, außer in Kosmetik. Also teilweise wird es sogar verlangt. Und dann, wie ich eben schon erwähnt habe, China. Dieses, also chinesisches Festland verlangt von der chinesischen Seite aus, also wenn du deine Sachen dort vertreiben willst, dann musst du Tierversuche durchführen. Heißt also im Umkehrschluss, Unternehmen, die in China verkaufen, führen auch Tierversuche durch. Wenn jetzt auch nicht für die Produkte für Europa, aber trotzdem will ich persönlich dann das Unternehmen nicht unterstützen. Und wenn man halt auf dieser PETA-Liste sein will als Unternehmen, dann muss man das zusichern, dass man keine Tierversuche durchführt, auch nicht über diese REACH-Verordnung und auch nicht über China. Genau. Ihr könnt euch gerne auch nochmal meine Podcast-Folge zu veganer Kosmetik dazu anhören, da bin ich dann noch ein bisschen genauer drauf eingegangen. Es gibt auch noch ein PETA-Siegel für Kleidung, das PETA-Approved vegane Label, das kennzeichnet halt vegane Mode, also Mode, wo keine tierischen Bestandteile drin sind. So, dann gehen wir mal weiter zum Blauen Engel, den kennt ihr vermutlich auch. Blauer Engel ist oft zu finden auf so Recyclingpapier, also da sehe ich den zumindest immer. Ich hatte mal früher in der Schule diese Hefte mit dem Blauer Engel-Siegel, richtig cool. Und das bedeutet, dass die Sachen, die ja diese Siegel drauf haben, die sind umweltfreundlicher als vergleichbare konventionelle Produkte. Und da gibt es für jede Produktgruppe spezifische Kriterien, die halt erfüllt werden müssen. Zum Beispiel das Verbot gefährlicher Chemikalien oder ein geringer Energieverbrauch. Aber generell kann man halt sagen, dass die Produkte mit dem Blauen Engel sehr, sehr viel umweltfreundlicher sind. Und das wird alle 3 bis 4 Jahre kontrolliert, die Kriterien. Es gibt das Siegel für 120 verschiedene Produktgruppen, also sehr, sehr viel. Dann vergleichbar damit, nee, nicht vergleichbar, verwandter Themenbereich, ist das FSC-Siegel. Des Forest Stewardship Council Für Holzprodukte ist das sehr, sehr cool, weil die Kriterien im Vergleich zu anderen Siegeln strikter und ökologisch hochwertiger sind. Also wenn ihr Holz kauft, könnt ihr auf das FSC-Siegel achten. Das ist dann, wenn die das haben, ist das auf jeden Fall besser hergestellt. Bei Papierprodukten sollte man allerdings aufpassen, weil es ein bisschen irreführend ist und eher die zweite Wahl, weil sich dieses FSC-Siegel meistens auf Papierprodukten aus Frischfasern befindet. Aber das Umweltbundesamt empfiehlt generell eher Recyclingpapier zu verwenden, also das, wo halt der blaue Engel drauf ist. Deswegen bei Papier eher auf den blauen Engel achten und bei Holz könnt ihr aufs FSC-Siegel achten. Denn zu den Kriterien, es müssen halt die FSC-Mindeststandards erfüllt werden. Beispielsweise ist das der Erhalt der biologischen Vielfalt, der Wasserressourcen, der Böden. Und unabhängig von der Herkunft des Holzes hat dieses Siegel eine weltweite Gültigkeit. Genau, es gibt außerdem jährliche Kontrollen der Einhaltung der Standards. Und jeder Forstbetrieb wird auch einzeln überprüft. Dann gibt es außerdem für Holz das PEFC-Siegel. Soll auch bedeuten, dass es ökologische Verbesserungen beim Anbau und beim Handel von Holz gibt. Allerdings wird hier kritisiert, dass es nicht ausreichend kontrolliert wird. Also es ist meistens eine Selbstauskunft, auf dessen Basis die Siegel vergeben werden. Und ja, Kontrollen sind eher nur stichprobenartig. Deswegen ist das FSC-Siegel auf jeden Fall, sagen wir, sicherer. Da gibt es aber auch verschiedene Varianten. Es gibt 100%, die Produkte bestehen vollständig aus Holz von FSC-zertifizierten Wäldern. Dann gibt es den FSC-Mix, das heißt mindestens 70% der Holzanteile des Produktes müssen zertifiziert sein. Und dann gibt es noch FSC-Recycle, das heißt 100% müssen aus Recyclingmaterial bestehen. Und mindestens 85% aus sogenanntem Post-Consumer Material. Genau, so viel zu Holz, finde ich auch immer ganz wichtig. Ich finde auch sowas, da denkst du mal nicht drüber nach, bis du dann in so einen Fall kommst, wo du das irgendwie brauchst. So, ich habe mir zum Beispiel dieses Jahr eine neue Kommode gekauft und dann war ich auch erstmal so, warte, Holz, vielleicht sollte ich drauf achten. Ich glaube, im Endeffekt habe ich nicht drauf geachtet oder beziehungsweise die Kommode, die ich gekauft habe, hatte keinen zertifiziertes Holz. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Es war auch nicht das Nachhaltigste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, auf gar keinen Fall. Aber generell, wenn man Holzsachen kauft, dann ist es immer ganz cool, darauf zu achten. Dann auch sehr wichtig finde ich Textilien. Da ist besonders das GOTS-Siegel wichtig. Das bedeutet, dass die Textilien zu mindestens 70% aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen müssen. Und ab 95% gibt es dann noch den Zusatz Organic, also Organic GOTS. Ich achte da immer drauf, wenn ich neue Sachen kaufe. Also ich kaufe ja das meiste Secondhand, aber wenn ich so ein neues kleines Stück kaufe, dann ist mir mal richtig wichtig, dass das halt fair ist und dass es GOTS zertifiziert ist. Weil dann auch alle eingesetzten chemischen Zusätze, also Farbstoffe, Hilfsmittel, die müssen bestimmte umweltrelevante und toxikologische Kriterien erfüllen. Und das Ziel von diesem Siegel ist einfach, einen weltweit einheitlichen, kontrollierbaren sozialen und ökologischen Standard aufzubauen, dass einfach die gesamte Produktionskette von Textilien so ein bisschen nachvollziehbarer wird und ja, sich alle nach diesem Standard richten. Und ich habe in meiner Podcast-Folge über Greenwashing, Folge 89, habe ich auch noch ein bisschen mehr über Textillabels gesprochen und Textilien und sowas. Und Unternehmen, auf die ich reingefallen bin. Deswegen hört da auf jeden Fall auch noch mal gerne rein. So, und zu guter Letzt habe ich noch das grüne Stromlabel rausgesucht, GSL. Ist einfach die Lieferung von 100% Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen und Kopplung des Herkunftsnachweises mit der zugrunde liegenden Strommenge. Die Firmen, Unternehmen, die das Label tragen, die Stromhändler, die dürfen sich nicht an Atomkraftwerken beteiligen. Und auch nicht an Kohlekraftwerken. Und der Verein vergibt auch ein Label für umweltverträgliches Biogas. Ich finde Strom und Gas ist immer so eine Sache. Wir haben jetzt hier zu Hause leider einen Zweijahresvertrag abgeschlossen mit Unternehmen, die nicht so super toll sind. weil ich da ein bisschen verarscht wurde, ist eine andere Story. Wir haben aber was Neues gefunden, was wir dann, wenn der Vertrag durch ist, ja, wo wir dann halt hinwechseln werden. Und zwar ist das die Firma Polarstern. Das ist jetzt eine unbeauftragte Werbung, aber ich finde die total cool, weil die erstmal Ökostrom liefern und auch 100% Ökogas. Und das ist halt ein bisschen eine Herausforderung. Die meisten Unternehmen bieten da nur, I don't know, 75% an. Und uns war das halt voll wichtig. Das ist nämlich sehr, sehr nice, weil die direkt neben einer Zuckerfabrik irgendwie angeordnet sind und deshalb immer die Reste verwenden können, um das Biogas herzustellen, was bei der Zuckerherstellung anfällt. Also voll geil, es muss nicht extra irgendwas verbrannt werden oder so, wo man die Reste von nehmen kann, sondern es ist einfach so ein Resteverwertung. Und das finde ich total geil. Könnt ihr gerne mal auf der Website nachlesen. Ich werde es euch auch nochmal natürlich in den Shownotes verlinken. Also wer sich dafür interessiert, guckt da gerne mal rein. Ich finde das auf jeden Fall super cool. Und das war es dann auch von mir heute mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr durcheinander gebracht mit dem ganzen Siegeldschungel. Und ich hoffe, es war halbwegs verständlich, auch wenn ich jetzt nicht die Siegel zeigen konnte. Aber das meiste davon kennt man ja auch. Fazit nochmal kurz, es ist schon irgendwie ein Wirrwarr. Ich denke, am sinnvollsten ist es einfach für dich persönlich, wenn du hergehst und schaust, welche Siegel sind dir am wichtigsten, also was ist für dich persönlich am wichtigsten. Bei mir zum Beispiel natürlich das Vegan-Siegel, dann das Bio-Siegel, da werde ich jetzt auf jeden Fall in Zukunft noch mehr drauf achten. Und Blauer Engel, GOTS und FSC. Und da kann man sich natürlich da einfach mal so zurechtsuchen, was für einen persönlich am wichtigsten ist und dann auf die achten. Ich finde es aber cool, das Ganze mal ein bisschen, ja, sich genauer angeschaut zu haben. Ich habe jetzt auch noch ein paar neue Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste, was sehr, sehr cool ist. Und genau, wie gesagt, ich werde in Zukunft noch einiges da in meinem Kaufverhalten verändern. Ich bedanke mich fürs Zuhören an alle, die noch dabei sind. Das ist eine relativ lange Folge für mich, für meine Verhältnismäßigkeiten geworden. Schaut euch gerne die ganzen Sachen an, die ich in den Shownotes verlinke, und schreibt mir auch gerne ein Feedback auf Instagram dazu, @kara_drummond_. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Und ja, habt einen wundervollen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, Kakao.